Ja, lässig, dass ihr da sind. Auch gerade die Kinder, finde ich ganz toll. Ich möchte euch nämlich heute eine spannende Geschichte erzählen. Und zwar ist eine Geschichte von einem Mann, der hat viel Böses gemacht, wirklich viel Böses, und hat gemeint, er mache damit Gott einen Gefallen. Er hat gemeint, Gott freue sich über dem. Und die Geschichte, die ich euch erzähle, steht im 9. Kapitel von der Apostelgeschichte. Das ist ein mega spannendes Buch, die Apostelgeschichte. Und der Mann, wir haben es vorher gehört, der hat Saulus geheissen. Später auch Paulus. Und der Saulus, der war ungefähr 30 gewesen. So plus mein Anfangs 30, trotz mal. Jetzt würde ich mich gerade mal wundern, ist jemand von uns ungefähr 30? Ein bisschen mehr auf da. Also die beiden Damen, hat es keine Männer? Also ein bisschen drunter lange auch noch. Der Oli, ja, okay. Also ich sehe, etwa so alt ist der Saulus dort mal gewesen, so, wie jetzt die, die da ganz zaghaft aufgehebt haben. Und es ist so gewesen, dass kaum einer derart stark sich für den Glauben eingesetzt hat, wie der Saulus dort mal. Wisst ihr, was er für eine, wo hat er dazu gehört, was für eine Partei? Diego, weißt du das? Priester? Nein, ist er nicht. Er war vom Stamm Benjamin, aber es ist etwas Ähnliches. Pharisäer, super, genau, es war ein Pharisäer. Und was haben die Pharisäer gemacht? Was haben die so gut können? Ja? Magdalena? Juden gejagt. Er war selber ein Jude. Aber ich weiss, auf was du raus willst. Das kommt dann auch noch. Ja. Genau. Also er hat gut die Bibel gekannt. Der hat das Alte Testament auswendig können. Habt ihr das gewusst? Schaut mal, das ist alles. Ja, oh. Schaut mal meine Bibel an. Das ist alles. Das sind etwa 1000 Seiten bei mir. Alles auswendig können. Boah. Als Rabbi oder als. Er hat das einfach müssen lernen. Und es war so, dass er, auch weil ein Christ gesteinigt worden ist, der Stephanus, hat er gesagt: Ja, ich bin dafür. Und nachher ist ja eine Verfolgung ausgebrochen, nachdem das passiert ist. Und er war ja vorderster Front, hat die christliche Gemeinde ausrotten. Und dann sind die Christen geflüchtet aus Jerusalem, unter anderem auch weit herum, Damaskus zum Beispiel. Aber der war noch nicht zufrieden, der Saulus. Der hat immer noch geschnaubt wie ein Stier und war richtig wütend, dass er die Christen ins Gefängnis bringen kann. Und so ist er zum Hohepriester gegangen und hat sich so einen Brief gegeben, eine Bewilligung, dass er auf Damaskus reisen darf. Und dort Christen suchen und finden und sie einsperren. Und Damaskus, das liegt, also da haben wir jetzt das Bild, das ist Israel. Da ist der See Genezareth, wo Jesus mal drüber gelaufen ist. Und der Petrus, bevor er dann ein bisschen abgeluppelt ist. Aber genau, und da unten ist Jerusalem. Und er ist von Jerusalem da hochgelaufen, also gewandert, da, bis auf Damaskus. Das ist da oben. Bin ich eigentlich verstärkt? Hört ihr mich? Gut. Und er hat 6 Tage marschieren müssen, bis dort rauf. 6 Tage. Und das zeigt auch etwas von seiner Wut, die er hatte. Ich meine, ich könnte sagen, gut, sind die weg, ist mir egal. Aber der war so verrückt auf die, dass er 6 Tage Reise aufgenommen hat und ist dort raufmarschiert mit ein paar Männern zusammen. Und er war nämlich darum so verrückt, weil er gesagt hat, Jesus ist ein Gotteslästerer. Weil Jesus hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und das hat ihn total wild gemacht. Und so ist er also nicht aufgereist und hat gedacht, ja, bald bin ich dort. Bald geht's los. Und als er so in die Nähe kommt von der Stadt, ist plötzlich ein unhelles Licht vom Himmel oben runtergekommen. Das Licht, das ist unhell, die Bibel sagt, es war heller als die Sonne. Und hat den Saulus blendet. Der hat es gerade, der ist gerade, also ob er geritten ist, wissen wir nicht, vielleicht ist er geritten. Dann ist er gerade vom Ross runtergefallen oder einfach zu Boden gefallen und ist total verschrocken. Und als er am Boden liegt, geht es ja noch weiter, dann hört er plötzlich Stimme, und zwar ziemlich kräftige Stimme, und sie sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er, ich weiß nicht, ob er zittert hat, aber er war geschockt und hat einfach nichts mehr verstanden. Und dann hat er gefragt, so ganz wahrscheinlich zaghaft, wer bist du, Herr? Was ist da? Und die Stimme hat gesagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und der Saulus war jetzt endgültig verwirrt. Er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er hat vorher schon gemerkt, wo das passiert ist, da muss Gott seine Finger im Spiel haben. Weil er hat gesagt, wer bist du Herr? Und Herr, das Wort Herr im Griechischen heisst Kyrios. Das ist nicht wie heute, grüezi Herr sowieso, sondern damals hat man das gebraucht für Gott. Also er hat gewusst, Gott muss seine Finger im Spiel haben. Und er hat das wie verstanden. Und wenn er dann nicht am Boden gelegen wäre, dann wäre er wahrscheinlich gerade nochmal, hätte es ihn umgeschlitzt. Vor allem, wo der Name Jesus gehört hat. Ich bin Jesus. Da hat es ihn umgehauen. Der Jesus, den er als Gotteslästerer abgestempelt hat. Der Jesus war Gott in Person. Was? Du bist Gott. Der Jesus, der die Menschen anbeten und mich verfolgen. Du bist der Jesus, wo die sagen, ja, der ist auferstanden, mit dem kann man eine Beziehung haben. Das bist du. Du bist der, wo ich gesagt habe, er sei ein Lügner. Er sei tot. Und da ist, hat Saulus mit umwerfender Wucht, wirklich umwerfend, hat er erlebt, dass es falsch war, dass er eine falsche Sicht hatte. Sein ganzes Leben wird auf den Kopf gestellt. Mit einem Schlag wird ihm klar, ich habe mich komplett getäuscht über Jesus. Also wirklich, mehr kann man sich nicht täuschen. Total. Indem ich Christen verfolge, habe ich Gott verfolgt. Ich habe Jesus verfolgt. Ich habe gemeint, ich mache Gott einen Gefallen, indem ich das tue. Gott sage ich, sehr gut gemacht, hast du gut gemacht, Saulus, bravo. Dabei habe ich Gott verfolgt. Also dem hat es fast etwas gegeben. Er hat gemerkt, ich bin total auf dem falschen Weg. Ich bin verloren. Der, der so gottesfürchtig war. Und Gott hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat gemerkt, ich habe 100% das Falsche gemacht. Und wisst ihr, was wir da mal lernen können? Bis dahin. Du kannst noch so viel für Gott tun. Man sagt immer, religiöse Werke machen, irgendetwas für Gott leisten. Aber das alles Entscheidende ist die Frage, kennst du Jesus persönlich? Glaubst du ihn? Das ist die entscheidende Frage. Und hast du den Jesus mal in dein Leben eingeladen? Oder der kommt dann, wenn man ihn einlädt. Kommt nicht einfach so. Drängt sich nicht auf. Nur wenn wir da Ja sagen können, werden wir dann im Himmel sein. Und stell dir mal vor, was da jetzt im Saulus alles abgegangen ist. Der hat wahrscheinlich gedacht, hey, ich bin auf Christen losgegangen und hat dabei Gott verfolgt. Wie kann ich nur mehr? Das ist das, was er am wenigsten hat wollen. Der wird mich jetzt bestrafen. Jetzt ist es vorbei mit mir. Keine Chance mehr. Und dann hat die Stimme wieder gesagt, die Stimme von Jesus, steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wahrscheinlich hat ihm das ein bisschen Hoffnung gegeben, oder? Denkt, du, jetzt ist nicht gerade der Hammer vom Himmel runtergekommen und hat mich flach gemacht, sondern es geht irgendwie weiter. Und dann ist es so gewesen, das helle Licht, das hat ihn ja bis jetzt so geblendet gehabt, das hat einen richtigen Weg gemacht in den Augen. Ich meine, ihr dürft nie in die Sonne schauen, übrigens, wenn ihr das nicht wisst. Ihr macht eure Augen kaputt, auch nicht kurz. Aber wenn ihr das würdet machen, das würde euch auch weh machen. Aber macht es nicht, das ist wirklich gefährlich. Und der Saulus, dem hat es so blendet gehabt, der hat die ganze Zeit die Augen zu gehabt. Das ist so. Und dann irgendwann, geht er runter. Nein, ich wäre fast einfach gehabt. Ein bisschen Action für die Kinder. Und dann ist er aufgestanden und hat die Augen wieder aufgemacht. Und was war jetzt? Er hat nichts mehr gesehen. Er hat wahrscheinlich im Moment gerade gedacht, jetzt kommt es wieder, oder? So automatisch, aber es ist nicht mehr gekommen. Er war blind. Jetzt war er blind. Wenn er jetzt gedacht, jetzt hat er meine Augen kaputt gemacht. Würde ich jetzt nie mehr etwas sehen können? Wie soll ich jetzt leben? Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal die Augen zu machen. Machen wir mal die Augen zu, wenn ihr wollt. Und jetzt überlegt mal, wenn es jetzt so bleiben würde. Einfach so. Jetzt, nachher ist der Gottesdienst fertig, du siehst nichts mehr. Du gehst heim, wie kommst du heim? Dann bist du heim, willst du etwas essen, hast Hunger, siehst nichts mehr. Und dann in die Schule irgendwann wieder. Und ja, dann könnt ihr drauf machen. Aber das wäre wirklich. Und so ist es im Saulus gegangen. Einfach zack. Und er hat nicht gewusst, wie es weiter. Und die Männer, die bei ihm waren, haben ihn müssen an der Hand auf Damaskus führen. Überlegen wir mal vorher noch, der Saulus, der ich bin der, ich gehe Christen verfolgen. Ein paar Sekunden voran und jetzt ist der starke, kräftige Saulus, vor dem so viele Angst hatten, ist hilflos gewesen. Hilflos. Er hat nicht einmal mehr Leid stattgefunden. Damaskus. Er musste geführt werden. Der stolze Pharisäer. Und die ganze Sache hat Saulus so geschockt, dass er in Damaskus dann 3 Tage und 3 Nächte nichts mehr gegessen hat. Und zwar einfach nicht nur das Licht hat ihn geschockt, sondern weil er gemerkt hat, was er für einen Stoss ablassen mit seinem Leben. Weil er total daneben gelangt hat. Mit seiner ganzen Kraft, nicht nur ein bisschen. Er hat alles gegeben. Genau die falsche Richtung. 100% in die falsche Richtung. Er hat sich nicht treiben lassen. Nein, der hat wirklich Gas gegeben. Und er hat gemerkt, ich bin völlig falsch. Und er hat 3 Tage lang, hat er einfach nichts gemacht. Und hat nachgedacht über sein Leben. Was er mit seinem Leben gemacht hat. Was er mit den Christen angestellt hat. Männer und Frauen hat er ins Gefängnis gebracht in Jerusalem. Kinder zum Teil einfach zurückgeblieben. Hat dann andere wahrscheinlich geschaut. Und er hat alles gemacht im Namen von Gott. Und er hat gedacht, ich bin, oh nein. Wahrscheinlich hat er eine ganze Tiefe gelitten, hat er auch fest über dieser Sünde. Also wir wissen, dass Saulus ist unterwegs gsi in eine falsche Richtung. Und Gott hat ihn aufgehalten. Mit dem Ganzen. Er hat ihn aufgehalten. Und wisst ihr, es ist ja so, dass heute Gott noch manchmal Leute aufhaltet auf ihrem falschen Weg. Zum Beispiel durch Umstände, die plötzlich passieren. Durch schmerzhafte Ereignisse. Dass Menschen wie getroffen werden und irgendwie vom höheren Ross fallen. Ich meine, es ist nicht effektiv vom Ross, sondern so ein Bild gesprochen. Und dann sind sie irgendwie am Boden und merken, hey, ich kann mir nicht mehr helfen. Und so wie offen werden für Gott. Vielleicht geht es ja dir heute auch so im Moment. Dass du wie das Gefühl hast, du bist wie getroffen, du bist wie am Boden geworfen. Vielleicht, ich sage vielleicht, ist es so, dass Gott dich auch so aufhaltet. Und du sagst, hey stopp, du bist in der falschen Richtung. Du musst umkehren. Du bist auf dem falschen Weg, du bist in Gefahr. Und vielleicht finden wir das ein bisschen blöd, oder? Ich meine, wer geht schon gerne vom Ross runter? Das ist nicht so angenehm, das ist schmerzhaft, aber Gott meint es gut. Und wir sehen jetzt ein kurzes Video, wo wir sehen, wie die Lage von Saulus war. Und auch die Lage von vielen Menschen heute. Einfach kurz, ist wirklich kurz, aber Bea, darfst du es gerne vorbringen. Tafel gestanden, Gefahr, Wasserfall vorne. Also vorne zum Wasserfall, ein gefährlicher Wasserfall. Jetzt ist eigentlich meine Frage, hat sich jetzt der Mann am Ufer, ist der liebevoll gewesen? Ist das ein Liebe gewesen? Hat der andere Mann nicht wollen weg? Der war schon am Fuße gewesen. Ist das lieb gewesen, Kinder?
Ja.
Findest du? Ja, du bist ein Lustiger, du. Zu wem gehörst denn du? Nein. Er war nicht liebevoll. Er hat den anderen Mann nicht gewarnt, obwohl er Gefahr gesehen hat. Er hat irgendwie gedacht, ja, der zwickt. Er hat eigentlich schon will, aber ja, das ist ein bisschen unangenehm, sei dann reklamiert oder so. Also wir sehen, der Schlafende, der ist nachher im Wasserfall ums Leben gekommen, wenn wir davon ausgehen. Und darum Gott, wo Gott den Saulus aufgehalten hat, mit dieser Blindheit und dem Licht, das war Ausdruck von Liebe. Er hat sich um den Saulus gekümmert. Der war ihm wichtig. Und jetzt sitzt also der Saulus irgendwo in Damaskus und wartet. Und er denkt viel nach. Und dann schwenkt die Geschichte über zu einem anderen Mann. Hananias kennt, glaubt an Jesus, wohnt in Damaskus. Und Gott redet direkt zu ihm in der Erscheinung, wie es heisst. Es heisst, geh, also Gott sagt zu ihm, geh zum Haus von Judas. Dort frage ich nach Saulus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Und ich denke, als Hananias das gehört hat, da ist er fast auf den Stuhl gefallen. Weil wir wissen aus der Bibel, die Christen in Damaskus haben gewusst, dass der Saulus unterwegs ist. Der hat das mitbekommen, der ist unterwegs für Jerusalem, der kommt. Oh, der kommt und sucht uns. Die haben dann vielleicht noch gedacht, ja, wo können wir uns verstecken? Und sie haben gebetet, schütze uns Gott. Also, bin ich überzeugt. Und vielleicht haben sie auch gebetet, Gott, hey, halt doch den Saulus auf. Und jetzt sagt Gott, gang zu dem Mann, zum Hananias. Gott, Hananias hat wahrscheinlich gedacht, ja, alles nur das nicht. Der soll doch blind bleiben, da kann er keinen Schaden anrichten. Und so hat Hananias Antwort gegeben, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Ich will nicht. Das ist nicht schlau. Und dann hat Gott wiederholt, geh und tu, was ich dir sage. Ich habe Saulus als Werkzeug für mich auserwählt. Er soll meine Botschaft in vielen Ländern verbreiten. Und jetzt interessant, was da noch steht, er wird dabei auch leiden müssen. Also der Gott ist hart geblieben. Was hat der Hananias gemacht? Hat er es gemacht oder nicht, Magdalena? Er hat es gemacht, genau, er hat es gemacht. Aber zuerst hat er nicht willen. Und ich verstehe ihn. Und geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir Sachen, also schnell einen Grund haben, warum wir etwas nicht machen wollen, obwohl wir eigentlich wüssten, dass wir eigentlich dran wären. Welche Gründe gibt es denn so überhaupt? Kennst du auch, gell, Lucretia? Gell? Mir geht es manchmal auch so. Was gibt es denn für Gründe, warum wir etwas nicht machen, obwohl wir eigentlich denken, wir müssten es eigentlich machen? Können wir mal ein bisschen zusammentragen? Was gibt es für Gründe? Was haben wir für Ideen? Warum machen wir etwas nicht? Angst? Faulheit? Menschenfurcht? Angst, ja, auch. Menschenfurcht. Sonst noch eine Idee? Mut. Der Mut, der fehlt. Ja.
Und er hat keine Zeit.
Er hat keine Zeit, ja. Falsche Priorität, absolut. Ungehorsam. Wie bitte?
Die Eltern ärgern.
Die Eltern ärgern, das ist ja ein Thema für sich. Das machen unsere Kinder sowieso nicht, oder? Oder? Aber ein Gedanke ist auch noch der, dass man sagt, es funktioniert doch nicht. Oder wenn einer nicht zum Glauben kommt, ist es der Saulus. Das funktioniert nicht, das mache ich eh nicht. Ja. Oder eben einfach die Angst, die wir gehört haben. Und ich glaube, der Hananias hat auch ein bisschen Angst gehabt. Aber trotzdem hat er es gemacht. Und warum hat er es gemacht? Er hat vertraut, Jesus weiß, was er tut. Er sieht weiter als ich. Und darum hat er es gemacht. Und wir dürfen Gott nicht begrenzen. Und das ist so menschlich, die Gedanken, die wir zusammengetragen haben. Und gleich, mit was würden wir mehr leben? Welchen Weg? Der menschliche Weg oder der, den Gott uns gibt? Ja, ist klar, oder? Und darum gehorchen wir Gottes Anweisungen. Da wagen wir mal etwas auch dort, was uns zu schwierigen Menschen führt. Oder an schwierige Orte. Und auch da ist auch wieder eine Frage, was könnten bei uns schwierige Orte sein? Auch bei euch Kindern. Ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das auch mal, weiß auch nicht, eine Möglichkeit, so einen schwierigen Ort mal auszutesten, dass man vielleicht einmal jemanden zum Geburtstagsfest einlädt, wo man sonst gar nicht würde. Vielleicht sogar gerade der mit der grössten Röhre in der Klasse, wo vielleicht sogar ein bisschen Angst hat vor ihm oder vor einer. Mal bewusst, lade ich die mal ein. Und dann mal ganz stinkfrech, du, schau da, du hast Samstag, ist Jungschi. Kommst du auch mal, das ist im Fall eine coole Sache. Hey, das ist eine gute Sache. Da kann man die Schulter hinterlegen. Und so. Das könnte zum Beispiel auch so eine Möglichkeit sein, wenn man mal sagt, hey, das könnte so ein schwieriger Ort sein. Oder vielleicht einfach, dass man mal jemanden fragt, du, was haltest du eigentlich von Jesus? Will mich mal wundern. Einfach mal so. Ich meine, das macht ja vielleicht, das braucht dann vielleicht ein bisschen Mut, oder? Oder vielleicht auch, dass man mal jemandem erzählt, wie man Jesus erlebt hat. Eine Gebetserhörung in der Familie. Und wenn ihr jetzt gar nichts wüsstet, könnte man ja sagen, du hast Familie, komm, jetzt beten wir mal eine Zeit lang, dass Gott einem so etwas gibt. Und dann können wir das erzählen. Wir müssen aber auch abmachen, wenn du uns so ein Erlebnis schenkst, dann erzählen wir es nachher irgendjemandem. Und dann mal schauen, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert, aber die Chance, denke ich, ist noch gross. Also es ist toll, wenn man das auch nutzt, weil viele Kinder sind recht unkompliziert und offen auch für den Glauben. Und so kommt der Hananias zum blinden Saulus und legt ihm die Hand auf den Kopf und sagt, Bruder Saul, spannend, hä? Bruder, der Christenverfolger, nennt er Bruder. Also da ist recht viel gegangen im Herz von Hananias. Der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und im gleichen Moment ist es Saulus wie ein Schuppen von den Augen gefallen. Und hat wieder gesehen. Und ich habe mir vorgestellt, Lego mio, hey, wie das dem Hananias, was das mit dem muss gemacht haben. Der hat es gemacht, was Gott ihm sagt. Und es hat total eingeschlagen beim Saulus. Ich dachte, wow, was habe ich für Hände? Was habe ich mit diesen Händen jetzt gemacht? Jetzt hat er wieder gesehen. Das ist ja krass. Und er ist auch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und für den Saulus ist jetzt ganz klar gewesen, Jesus hat mir meine grosse, grosse Schuld vergeben. Ich bin wie neu geboren. Es ist abgefallen. Ich habe eine Last, die weg ist. All das Leid, das er verursacht hat. Die Verfolgung, die Männer und Frauen, die er eingesperrt hat. Der Stephanus, wo er quasi das Einverständnis gegeben hat, um den umzubringen. All das ist abgeht. Alles ist weg gewesen. Und als Zeichen, dass sein Leben jetzt ganz Jesus gehört. Und er für ihn will leben, hat er was gemacht? Wer weiß es? Ja, Magdalena? Der Handstand?
Nein.
Was hat er gemacht?
Er hat es
Das hat er auch gemacht. Er hat im Fall schnell für Predigen. Das ist enorm. Du kannst gerade ein paar Verse später. Aber ich meine etwas anderes. Was hat er vorher noch gemacht? Ja, Joel? Bettet, ja, das hat er auch. Ich meine noch etwas anderes. Darf er die Grossen helfen? Taufen lassen. Genau. Das ist spannend. Immer wieder kommt zum Glauben kommen, taufen lassen. Beim Kämmerer auch zum Beispiel. Beim Paulus auch, Saulus. Und übrigens, die nächste Taufe ist am 9. Juli. Passt ja wunderbar. Im Juni gibt es einen Vorbereitungsabend und am 9. Juli Gelegenheit, wenn du noch nicht bist und schon, irgendwie, schon ein bisschen in den Teenagerjahren bist oder darüber, dann überlegst du es doch. Manchmal kommen Menschen durch ganz krasse Geschichten zum Glauben. Wenn man so sieht, ja, mega, irgendwie der Saulus, oder? So mega neben den Schuhen gestanden, neben dem Weg von Gott und dann kehrt er und ist ja mega. Aber sehr oft und meistens sogar sind das viel ruhigere, stillere Geschichten entwegen. Wenn zum Beispiel ein Kind gläubige Eltern hat und den Glauben von Kind auf kennenlernt und irgendwann sagt das Kind, merkt, ich will das auch. Am Anfang macht man es wahrscheinlich noch wegen den Eltern auch. Ist auch normal und ist auch gut. Aber irgendwann ist es noch besser, wenn das Kind auch merkt, hey, ich will es wirklich auch selber. Und das ist der beste Weg im Fall. Manchmal denkt vielleicht dann jemand, ja, ich hätte auch gerne so eine krasse Geschichte erzählen. Lieber keine so krasse Geschichte erzählen, dafür ist man nicht so derart neben draussen geschossen und hat viel Schweres erlebt. Darum ist es immer noch der beste Weg. Man muss nicht abstürzen für das. Man kann direkt zu Jesus kommen. Und man kann übrigens auch dann brennen. Ich kenne auch eine junge Frau, die ist genau so ganz links zum Glauben gekommen, als Kind und dranbleiben. Und die brennt für Jesus, wie verrückt. Also das geht auch so. Liebe Kind, Jesus liebt euch. Und er will euch beschenken. Er will euch beschenken. Und er will euch wirklich einen Weg zeigen mit eurem Leben, einen guten Weg. Und es ist darum so gut, wenn ihr euch auch mit Jesus beschäftigt. Und ich denke manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht in der Schule, aber ich in der Schule habe ich vielmals Sachen nicht gewusst. Oder beim Prüfung schreiben. Und vielleicht wisst ihr auch manchmal etwas nicht. Wieso betet ihr nicht? Oder vielleicht macht ihr das ja. Dass ihr betet, Jesus hat die Aufgabe, wie soll ich jetzt das machen? Und schaut mal, ob Gott euch eine Idee schenkt. Oder wenn ihr etwas ausgefüllt habt und ihr habt ein gutes Gefühl, sagt, ah, danke Jesus, und weiter geht's. Einfach an Jesus denken. Mit ihm unterwegs sein oder einem Geschäft, wenn man ein Problem vor sich zu knurzen hat. Gott kann einem ganz konkret helfen, auch bei Sachproblemen. Er ist übrigens auch der beste Informatiker, der beste Arzt, der beste Coiffeur, der beste Bibliothekar, alles. Und er kann helfen. Und liebe Eltern, bitte helft doch euren Kind, den Glauben zu leben. Den Kindern zeigen, wie das geht. Oder wie sollen sie es denn lernen, wenn sie es daheim nicht mitbekommen? Es ist so eine wertvolle Aufgabe, den Kindern das zu zeigen. Und eins zeigt die Geschichte auch, Gott kann auch viel bewirken. Er kann aus einem Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat, kann er einen Paulus machen, der die Gemeinde unterstützt, die kaum einen anderen. Und er kann auch uns verändern, und zwar ganz stark. Und das macht er vor allem dann, wenn wir bereit sind, dass er unser Leben ganz bestimmen darf, in allen Bereichen. Wenn wir ihm nicht irgendwelche Bereiche vorenthalten, dann kann er uns wirklich verändern. Er kann dein Herz verändern. Und ich fände es jetzt noch spannend. Vielleicht kommt ja nicht viel, aber vielleicht ja schon. Jetzt mit von euch zu hören, wie hat Gott euer Leben verändert? Einfach Sachen, die für euch wichtig sind. Und irgendwann in der Zeit sind sie nicht mehr so wichtig geworden, weil man gemerkt hat, Gott hat mich umgeprägt. Also ein Beispiel von mir. Zum Beispiel, als ich noch nicht gläubig war, bin ich ständig in der Disco gewesen. Es ist mir irgendwann, wenn man da etwas genommen hat. Also es ist mir wichtig gewesen. Und dann bin ich zum Glauben gekommen. Und ich bin dann auch noch mal gegangen und habe gefunden, es ist irgendwie, es gefällt mir gar nicht mehr. Es ist so leer. Es ist irgendwie so, weiß auch nicht. Ich kann nicht mehr gehen. Ich habe das nicht mehr gut gefunden. Oder zum anderes Beispiel noch, überlegen euch, ein eigenes Beispiel in der Zwischenzeit. Was anderes noch, früher war ich immer ein bisschen traurig gewesen, weil ich habe gefunden, hey, es vergeht alles so schnell. Ferien vergehen so schnell. Das ist unglaublich, gell? Und ich bin wirklich, also am Vorabend von, nach der Sommerferien, bin ich wirklich depressiv gewesen. Ich war untraurig gewesen. Oder auch sonst, die Zeit, das Leben vergeht so schnell. Ich war eigentlich traurig gewesen. Und als ich zum Glauben gekommen bin, jetzt habe ich das nicht mehr. Oder ich würde noch dazu neigen, immer noch, aber ich weiß, es kommt nachher etwas viel Besseres, darum macht es mir nicht mehr aus. Gibt es bei euch auch irgendetwas, wo ihr merkt, hey, eigentlich hat mich Gott da auch ein bisschen verändert? Darf ich einfach vom Platz aus etwas sagen, wenn noch etwas in den Sinn kommt? Es muss nicht, weiss ich was, gewaltig sein, es kann etwas Kleines sein. Gibt es denn? Gebt nicht mehr so viel, ja? Ja? Bitte? Das aha. Ja? Super, danke. Aha. Gibt es sonst noch einfach persönliche Erfahrung?
Dass man süchtig wird, Bibelsleser.
Das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung, ja. Und ich meine, jetzt allgemein, ganz persönlich. Also, bei mir ist es so und so gewesen. Gibt es da noch vielleicht eine spontane Meldung? Ja, ist halt ein bisschen spontan. He. Gut, lassen wir es. Aber die letzte Frage, die ich möchte stellen, wer bist du in dieser Geschichte? Bist du der Hananias oder der Saulus? Weil wir sind alle, entweder sind wir in dem Boot, im Schlafen und bewegen uns Richtung Wasserfall und es wird lebensgefährlich dort. Oder wir sitzen am Ufer. Wir haben schon erkannt, dass unser Weg ein falscher ist und sind ausgestiegen. Und sehen jetzt, wie die anderen Leute an uns vorbeifahren in die falsche Richtung. Und verloren gehen, wenn wir sie nicht aufmerksam machen auf das. Wenn du noch in dem Boot sitzt, wo dort so runtergleitet, aus dem Wasserfall, dann steig doch aus, heute Morgen, in einem einfachen Gebet. Du kannst einfach auf mich zukommen. Wir können miteinander beten. Und du kannst das erleben, dass es, ja, es ist wirklich erfahrbar. Und wenn du noch drin sitzt, dann kämpf doch mit für die Menschen, die noch... Also wenn du ausgestiegen bist, kämpf doch mit für die Menschen, die noch drin sitzen im Boot. Kämpf um die Menschen, wo Gott dir das Herz leitet, auch Gott im Gebet. Aber einfach auch im Sagen, Jesus, da bin ich. Wie würdest du mich brauchen an dieser Person? Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass Gott mich dort mal auf dem falschen Weg aufgehalten hat. Durch einen Militärkollegen. Oder? Der dann auch am Rand gehockt ist und dann irgendwann gerufen hat. Er hat vielleicht auch gedacht, ja nein, um den, das würde eh nicht funktionieren. So ein Junge möchte gerne coolen und so, der lässt eh nicht. Ja. Aber er hat es einfach mal gerufen. Und Gott hat es geschenkt, dass ich wach geworden bin. Und es ist auch so spannend, dass Jesus uns wie der Hananias brauchen will, Menschen zu gewinnen. Und eben auch gerade so starke Persönlichkeiten wie der Saulus. Und das ist genial. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir vielmals, ja, wie du den Saulus umgekehrt hast, was du da mit ihm gemacht hast. Und ich möchte dich einfach auch bitten, dass du auch uns Mut gibst, dass auch wir uns ja, mutig brauchen lassen, auch dort, wo wir das Gefühl haben, das bringt überhaupt nichts. Aber einfach, wenn wir merken, du willst es von uns, dass wir den Mut haben, um es gleich zu machen. Und ich wünsche mir, Herr Jesus, dass wir das Einzelne von uns ganz wirklich in der nächsten Zeit so etwas erleben. Und ich will mich aufreuen darüber, Herr, auch wenn wir es dann vielleicht voneinander hören dürfen. Danke viel mal, Herr. Auch gerade Kinder, die du auch schon brauchen willst. Aber ohne, dass wir irgendwie uns unter Druck setzen, das muss ich doch, sondern wie, also wir können sehen, es ist spannend. Ich könnte etwas erleben mit dir. Bitte schenk es doch, Herr Jesus. Danke viel mal, auch für die grosse Gnade. Amen.